Wir stehen in Johannes 13, mitten in diesem Abend, diesem Vorabend der Kreuzigung. Letztes Mal hatten wir gerade noch davon, wie Judas nach der Vorspeise des Passa-Essens hinausgegangen war, um zum Verräter zu werden. Das endet in Johannes 13, 30 mit: Es war aber Nacht. Und dann kommt so eine Veränderung in diesen Obersaal hinein. Da lesen wir ab Vers 31, würde ich sagen, bis Kapitel 14 zum Schluss. Bruno, beginnst du mal mit einem Teil wenigstens. Danke. Also es kommt wie eine Wende in diesem Obersaal, nachdem Judas hinausgegangen ist. Und der Herr Jesus sagt diese eigentümlichen Worte. Vers 31, jetzt ist der Sohn des Menschen verherrlicht und Gott ist verherrlicht in ihm. Das Johannesevangelium hat ja als besonderes Thema den Sohn Gottes, der Gott verherrlicht als das Brandopfer. Es gab ja vier Opfer, blutige Opfer in Israel nach dem Gesetz Mose, 3. Mose 1 bis 7. Und das Opfer zur Herrlichkeit Gottes, das war das Brandopfer. Das stimmt überein mit dem Johannesevangelium, während die drei weiteren Opfer, das Friedensopfer, stimmt überein mit dem Lukasevangelium. Dann gibt es das Sündopfer, das stimmt überein mit Markus. Und das Schuldopfer hat eine Parallele zu dem Matthäusevangelium. Das Brandopfer betont also ein Opfer zur Verherrlichung Gottes. Und der Jesus stellt sich hier gewissermaßen schon hinter das vollbrachte Werk. Das ist, man kann sagen, prophetisches Perfekt. Eine sehr übliche Redeart im Alten Testament bei den Propheten. Etwas Künftiges wird so dargestellt wie vollendet, um die Sicherheit der Erfüllung auch zu betonen. Also, jetzt ist der Sohn des Menschen verherrlicht und Gott ist verherrlicht in ihm. Das bezieht sich auf sein Sterben am Kreuz. Wir lesen dazu Johannes 17, wo wir auch noch vor dem Kreuz genau die gleiche Art des Redens finden. Wer liest Johannes 17, Vers 4?
Ich habe dich verherrlicht auf Erden und das Werk vollendet, das du mir gegeben hast, damit ich es tue. Und nun, Vater, verherrliche du mich bei mir, verherrliche du mich bei dir mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war.
Jawohl. Auch da wieder vollendet, obwohl es immer noch der Vorabend der Kreuzigung ist. Ich habe dich verherrlicht auf der Erde. Das Werk habe ich vollbracht. Und in dem Opfer des Herrn Jesus ist der Herr Jesus verherrlicht worden. Da ist deutlich geworden, wer Jesus Christus ist, der bereit war, alles zu geben bis zum Schluss. Und Gott ist durch ihn verherrlicht worden, denn nie ist deutlicher geworden als da, wie wunderbar Gott ist. Ein Gott, der bereit ist, seinen Sohn für eine verlorene Welt hinzugeben. Das ist ein herrlicher Gott. Darum, jetzt ist der Sohn des Menschen verherrlicht und Gott ist verherrlicht in ihm. Dann geht es aber weiter. Wenn Gott verherrlicht ist in ihm, so wird auch Gott ihn verherrlichen in sich selbst. Das bezieht sich auf die Verherrlichung des Herrn Jesus. Nach seiner tiefsten Erniedrigung hat Gott ihn hoch erhöht über alles und so verherrlicht schließlich zu seiner Rechten in der Herrlichkeit des Himmels. Dazu lesen wir Philipper 2. Philipper 2, Verse 5 bis 11. Da finden wir zuerst die siebenfache Erniedrigung des Sohnes Gottes bis zum Tod und noch weiter bis zum Tod am Kreuz. Das ist der siebte Punkt. Und dann kommt die Verherrlichung Gottes. wie Gott ihn verherrlicht hat. Wer liest?
Denn diese Gesinnung sei in euch, die auch in Christus Jesu war, welcher, als er in Gestalt Gottes war, es nicht für einen Raub achtete, Gott gleich zu sein, sondern sich selbst zu nichts machte und Knechtsgestalt annahm. Indem er in Gleichheit der Menschen geworden ist und in seiner Gestalt wie ein Mensch erfunden, sich selbst erniedrigte, indem er gehorsam wurde bis zum Tod, ja, zum Tod am Kreuz. Darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm einen Namen gegeben, der über jeden Namen ist, auf dass in dem Namen Jesu jedes Knie sich beuge, der himmlischen und irdischen und unterirdischen, und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus Herr ist, zur Herrlichung Gottes des Vaters.
Jawohl, also dieses hoch erhoben ist geschehen in drei Phasen. Am dritten Tag nach der Kreuzigung hat Gott Christus auferweckt aus den Toten, in herrlicher Weise, triumphaler Weise. Und 40 Tage später ist er erhöht worden in der Himmelfahrt. Und Gott hat zu ihm gesagt, setze dich zu meiner Rechten, bis ich lege deine Feinde zum Schemel deiner Füße. Nach Psalm 110. So haben wir diese dreifache Verherrlichung, also Verherrlichung in drei Phasen, Auferweckung, Himmelfahrt und Sitzen zu Recht in der Majestät in der Höhe. Wenn wir zurückgehen zu Johannes 13, 32, wenn Gott verherrlicht ist in ihm, so wird auch Gott ihn verherrlichen in sich selbst. Und dann heißt es, und alsbald wird er ihn verherrlichen. Dieses und, Kai auf Griechisch, hat oft den Sinn begründend und oder und zwar. Also am besten übersetzt man hier, und zwar alsbald wird er ihn verherrlichen. Also das erklärt nochmals, Gottes Verherrlichung geschieht nicht 1000 Jahre später einmal, dann wenn Christus, oder noch mehr, jetzt sind schon 2000 Jahre, dann wenn Christus einmal hier König sein wird auf Erden, das ist nicht für sogleich, ja, sondern die Verherrlichung Christi sollte alsbald nach dem Tod am Kreuz geschehen. Ist bis dahin eine Frage oder Bemerkung? Nein? Ja gut, dann gehen wir weiter zu Vers 33, der Jesus erklärt, er geht weg von hier, eben zurück in die Herrlichkeit, wo er dann verherrlicht wird. Aber er sagt, seine Nachfolger, die können jetzt nicht mit ihm dorthin gehen. Und Petrus kann das nicht verstehen, Vers 36. Er sagt, ich bin sogar bereit, in den Tod zu gehen. Ich werde dir überall hinfolgen. Und dann kommt diese ernüchternde Antwort. Wer liest das nochmals? Vers 38.
Jesus antwortete ihm, du willst dein Leben für mich lassen? Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, der Hahn wird nicht krähen, bis du mich dreimal verleugnet hast.
Also, der Herr sagt vielmehr, du wirst zu Fall kommen. Du wirst nicht mal den Mut haben, dich zu mir zu bekennen. Und das war eine sehr schwierige Erfahrung für Petrus, die ihn zutiefst gedemütigt hat. Und ausführlicher finden wir dazu etwas im Lukas-Evangelium. In der Parallelstelle, Lukas 22. Vers 31 und folgende, wer liest?
Der Herr aber sprach, Simon, Simon, siehe, der Satan hat eure begehrt, euch zu sichten wie den Weizen. Ich aber habe ich für euch gebetet, dass deine Gnade nicht, dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du einst zurückgekehrt bist, so stärke deine Brüder. Er aber sprach zu ihm, Herr, mit dir bin ich bereit, auch ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Er aber sprach, ich sage dir, Petrus, der Hahn wird heute nicht krähen, dreimal geleugnet hast, dass du mich kennst.
Ja, bis dahin. Also der Herr spricht nicht nur Simon, Petrus an, sondern eigentlich alle seine Jünger und sagt, der Satan hat euer begehrt, euch zu sichten wie den Weizen. Was ist sichten?
Sieben,
ja. Was geschieht beim Sichten des Weizens?
Auslesen.
Ja, es wird also sortiert zwischen dem, was brauchbar ist, das eigentliche Korn, und das, was spreu ist. Also der Satan testet euch auf Echtheit hin. Ja, das bedeutet das. Aber das geschieht nicht nur bei Simon. Nicht nur seine Echtheit soll getestet werden, sondern überhaupt die Echtheit aller Jünger. Nur, der Herr warnt ganz besonders Simon. Und er war ja eigentlich, könnte man sagen, der Führer unter den Zwölfen. Also der Führer unter diesen Führern. Und er sollte ganz besonders eben getestet werden und dabei zu Fall kommen, indem er den Herrn schließlich verleugnet. Er hat sich über die anderen gestellt. Er sagt, wenn sich alle quasi an dir ärgern, ich werde mich nicht ärgern. Ich bin bereit, in den Tod zu gehen. Und gerade darum sollte er einen speziellen Test erleben. Aber der Herr sagt dann ganz persönlich, ich aber habe für dich gebetet, auf dass dein Glaube nicht aufhöre. Übrigens, hier sieht man, warum bei englischen Übersetzungen Altenglisch manchmal doch nützlich ist. Ja? Wenn man das im modernen Englisch liest, heißt es beides mal you. Da weiß man nicht, ist es Einzahl oder Mehrzahl. Aber der Herr sagt einmal in der Mehrzahl, ich habe, der Satan hat euer begehrt, das ist eine Mehrzahl, zu sichten wie den Weizen, und dann, ich habe für dich gebetet. Darum ist es dann Englisch eben thou, für dich in der Einzahl. Der Herr betet, dass der Glaube nicht aufhört, obwohl Petrus zu Fall kommt. Und wir wissen, wie das gegangen ist, wie dann in der schwierigen Situation im Hof des hohen Priesters Petrus Angst hatte, dass er nun auch noch dran kommen könnte, und hat geleugnet, er kennt diesen Jesus Christus überhaupt nicht. Aber es hat eine Wiederherstellung gegeben bei Petrus. Und zwar lesen wir gerade noch in Lukas 22, gerade als das auch geschehen ist, lesen wir Vers 54 bis 61. Bis 62, wer liest?
Sie ergriffen ihn aber und führten ihn hin und brachten ihn in das Haus des Hohen Priesters. Petrus aber folgte von fern. Als sie aber mitten im Hof ein Feuer angezündet und sich zusammengesetzt hatten, setzte sich Petrus in ihre Mitte. Es sah ihm aber eine Magd bei dem Feuer sitzen und erblickte ihn und blickte ihn scharf an und sprach, auch dieser war mit ihm. Er aber leugnete und sagte, Frau, ich kenne ihn nicht. Und kurz darauf sah ihn ein anderer und sprach, auch du bist einer von ihnen. Petrus aber sprach, Mensch, ich bin's nicht. Und nach Verlauf von etwa einer Stunde behauptete ein anderer und sagte, in Wahrheit, auch dieser war mit ihm, denn er ist auch ein Galiläer. Petrus aber sprach, Mensch, ich weiß nicht, was du sagst. Und zugleich, während er noch redete, wehte der Hahn. Und der Herr wandte sich um und blickte Petrus an. Und Petrus gedachte an das Wort des Herrn, wie er zu ihm gesagt hatte, ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen.
Und noch 62.
Und Petrus ging hinaus und weinte bitterlich.
Ja, also das Erstaunliche ist, Petrus war ja im Hof draußen, der Herr war drinnen. Es hat dieses inoffizielle Verhör gegeben vor Kaiaphas. Weil nach jüdischem, rabbinischem Recht durfte man bei Angelegenheiten über Leben und Tod nachts keine Gerichtsverhandlung führen. Darum gingen die nicht in den Gerichtshof, in den Tempel, in die königliche Säulenhalle, sondern machten als Vorabklärung in einem Privathaus die ganze Arbeit, ohne dass das quasi eine Gerichtsverhandlung war. Und nun gab es plötzlich noch einen Sichtkontakt. Der Herr blickt herum und sieht Petrus. Es gibt einen Augenkontakt und das führt zum Zusammenbruch bei Petrus. Petrus ging hinaus und weinte bitterlich. Dann kommt das ganze öffentliche Verhör nachher am Morgen und dann die Kreuzigung. Und wie geht es weiter mit Petrus? Wo ist der nächste Kontakt des Herrn mit Petrus nach diesem Zusammenbruch?
Ab der Auferstehung?
Ja, wann?
Am See, als sie da fischen waren.
War das das erste Mal? Es gibt ja verschiedene Male, wo der Herr sich gezeigt hat als Auferstandener. Das Ganze erstreckt sich ja über diese 40 Tage, in denen der Herr nach seiner Auferweckung erschienen ist.
Aber schon der Auftrag geht hin nach Galiläa und sagt Petrus und den anderen.
Ja, ja. Aber jetzt, das wäre schon ein Hinweis auf Petrus. Und wo trifft der Herr zum ersten Mal persönlich Petrus?
Als die Tür verschlossen war, an dem Obersaal.
Da wäre aber zusammen mit all den anderen Aposteln.
Wird das nicht bei den Emmaus-Jüngern erwähnt?
Gut, bei den Emmaus-Jüngern, da war ja Petrus nicht dabei. Und nachher kommt der Herr, erscheint den Elfen, ja, wir zusammen. Aber es gibt noch ein Ereignis.
Nachdem Maria Magdalena den Herrn gesehen hatte, dann danach kam doch Petrus auch zum Grab.
Ja, aber er kam zum Grab und sieht einfach, es ist leer und geht wieder nach Hause.
Lukas 24, Vers 34.
Aber das sind wieder die Elfe zusammen, ja? Noch früher.
Er ist wirklich auferweckt worden und dem Simon erschienen.
So, jawohl. Gut, Schlange auf. Lukas 24. Vers 34, nochmals. Also zuvor ist übrigens hier die Geschichte der Emmaus-Jünger, ja, was wir gerade gehört haben. Und dann kommt hier die Erklärung.
Hier heißt es dann, der Herr ist wirklich auferweckt worden und dem Simon erschienen.
Jawohl, die Elfe sagen das. Und dazu müssen wir noch lesen 1. Korinther 15. Ab Vers 3 bis 9.
Denn ich habe euch zuerst überliefert, was ich auch empfangen habe, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist nach den Schriften und dass er begraben wurde und dass er auferweckt worden ist am dritten Tage nach den Schriften und dass er Kephas erschienen ist, dann den Zwölfen. Danach erschien er mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten bis jetzt übrig geblieben, etliche aber auch entschlafen sind. Danach erschien er Jakobus, dann den Aposteln allen, am letzten aber von allen, gleichsam der unzeitigen Geburt, erschien er auch mir, denn ich bin der geringste der Apostel, der ich nicht würdig bin, ein Apostel genannt zu werden, weil ich die Versammlung Gottes verfolgt habe. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin.
Ja, bis dahin. Also, in der Auflistung der Zeugen, da werden nun keine Frauen erwähnt. In den Evangelien wird ja ganz deutlich bezeugt, dass Frauen die allerersten Zeugen des Auferstandenen waren. Hier werden jetzt nur die Männer als Zeugen aufgeführt, weil es hier in 1. Korinther 15 darum geht, zu beweisen, dass Christus wirklich auferstanden ist. Und unter all diesen Zeugen wird als erster erwähnt Kephas. Das ist der aramäische Name für Petrus. Also der Herr ist Kephas erschienen und diese persönliche Erscheinung, noch bevor er dem Kreis der Apostel erschienen ist, eben Hier heißt es übrigens dann den Zwölfen. Das, die Zwölfe, das war ein fixer Ausdruck für den Apostelkreis. Also im Lukas, wenn Lukas 24 steht, die Elfe, ja, dann ist das eben dieser Apostelkreis, der hier genannt wird, die Zwölfe.
Ich habe aber jetzt noch eine Frage. Ja? Es ist mir immer noch nicht klar, war jetzt Petrus einer der beiden Emmausjünger?
Nein, also die Emmausjünger, das waren zwei weitere Nachfolger außerhalb dieses Kreises der Zwölfe, der Apostel, ja. Aber jetzt,
wann ist dann Jesus dem Simon erschienen?
Also das ist am Auferstehungstag geschehen, aber in einem Moment, der nirgends sonst in den Evangelien beschrieben wird. Also das war wirklich eine Begegnung und wir wissen gar nicht, was der Herr mit ihm dort gesprochen hat. Das ist ganz erstaunlich. Da ist wirklich ein Schleier darüber gelegt. Wir wissen, dass es diese Begegnung gegeben hat, wie wir aus den zwei Stellen jetzt gesehen haben, Lukas 24, 1. Korinther 15, aber wir wissen gar nicht, was dort gesprochen worden ist. Das war nur zwischen Petrus und seinem Herrn allein. Dem Herrn, der zu ihm gesagt hat, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Aber später, das wurde ja schon erwähnt, diese Begegnung am See Genezareth, See von Tiberias, Johannes 21, dort spricht der Herr mit Petrus, aber im Beisein anderer Apostel. Schlagen wir kurz auf, Johannes 21, Vers 15. Wer liest?
Als sie nun gefrühstückt hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus: Simon, Sohn Jonas, liebst du mich mehr als diese? Er spricht zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht er zu ihm: Weide meine Lämmlein.
Ja, noch weiter, ja, bis Vers 18.
Wiederum spricht er zum zweiten Male zu ihm: Simon, Sohn Jonas, liebst du mich? Er spricht zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht er zu ihm: Hüte meine Schafe. Er spricht zum dritten Male zu ihm: Simon, Sohn Jonas, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, dass er zum dritten Male zu ihm sagte: Hast du mich lieb? Und sprach zu ihm: Herr, du weißt alles, du erkennst, dass ich dich lieb habe. Jesus spricht zu ihm: Weide meine Schafe. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, als du jünger warst, gürtetest du dich selbst und wandeltest, wohin du wolltest. Wenn du aber alt geworden bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und hinbringen, wohin du nicht willst.
Nach Vers 19.
Dies aber sagte er, andeutend, mit welchem Tode er Gott verherrlichen sollte. Und als er dies gesagt hatte, spricht er zu ihm: Folge mir nach.
Ja, also jetzt im Beisein anderer Jünger stellt der Auferstandene Simon Petrus die Frage: Liebst du mich mehr als diese? Und das ist natürlich eine Anspielung auf diesen Vorabend, wo Petrus gesagt hat: Ich werde dir sogar mein Leben lassen. In Überheblichkeit, ich habe eine größere Hingabe und Liebe zu dir als alle anderen. Und der Herr sagt: Liebst du mich mehr als dieses tun? Und dann sagt Petrus: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und das ist im Grundtext ein anderes Wort. Also zuerst ist übersetzt: Liebst du mich? Und er sagt: Ich habe dich lieb. Im Grundtext ist das zuerst, der Herr fragt: Liebst du mich? Agapao. Und er sagt: Du weißt, dass ich dich lieb habe. Phileo. Beide Wörter heißen lieben auf Griechisch, aber in ihrer Opposition ist Agapao die starke Art der Liebe. Und Phileo ist das einfach das Empfinden von Zuneigung, ja? Und er wagt also nicht zu sagen: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich liebe, Agapao. Er sagt Phileo. Und dann gibt der Herr ihm einen Auftrag: Weide meine Lämmlein. Er soll einen Hirtendienst ausüben an jungen Gläubigen. Und dann kommt die Frage nochmals: Simon, Jonas, liebst du mich? Er sagt nicht mehr als diese, ja? Aber er benutzt wieder das Wort Agapao. Und Petrus sagt, ja Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Phileo. Also er wagt nicht zu sagen, ich liebe dich mehr als die anderen. Oder ich habe dich mehr lieb als die anderen. Er sagt, ich habe dich lieb. Und der Herr fragt, liebst du mich? Ich habe dich lieb. Und der Herr gibt ihm wieder einen Auftrag, spricht er zu ihm, hüte meine Schafe. Er gibt ihm einen Hirtendienst im Blick auf erwachsene Gläubige. Die muss er hüten. Ja? Die Lämmlein, die muss er einfach weiden, gute Nahrung geben. Und die schon weiter Vorgeschrittenen, die können manchmal eigensinnig werden. Die müssen dann gehütet werden. Und dann kommt es zum dritten Mal. Er spricht zum dritten Mal zu ihm, Simon, Sohn Jonas, hast du mich lieb? Der Herr benutzt das gleiche Wort jetzt wie er, Phileo. Und Petrus sagt, wird zuerst traurig, dass er zum dritten Mal zu ihm sagte, hast du mich lieb? Sprach zu ihm, Herr, du weißt alles, du erkennst, dass ich dich lieb habe, Phileo. Aber er geht nie weiter und sagt nie Agapao. Und dann gibt ihm der Herr den Auftrag, weide meine Schafe. Also die fortgeschrittenen Gläubigen, die sollen nicht nur immer gewarnt werden vor allen möglichen Gefahren, die es braucht, aber die müssen Nahrung bekommen. Die müssen geweidet werden. Und dann gibt der Herr ihm auch einen Hinweis auf seinen Tod als Märtyrer. Als du jünger warst, gürtest du dich selbst und wandeltest du, wohin du wolltest. Wenn du aber alt geworden bist, wirst du deine Hände ausstrecken, ein anderer wird dich gürten und hinbringen, wohin du nicht willst. Und Johannes erklärt, dies aber sagte ihr andeutend, mit welchem Tod ihr Gott verherrlichen sollte. Deine Hände ausbreiten, und Petrus wurde im Jahr 67 durch Kaiser Nero gekreuzigt mit dem Kopf nach unten. Also Petrus hatte damals gesagt, ich bin bereit, sogar mein Leben für dich zu lassen. Und der Herr sagt, du kannst mir jetzt noch nicht folgen. Aber in dieser Nacht wirst du mich dreimal verleugnen. Aber der Herr hatte für ihn gebetet, dass er zwar durch diesen Fall lernt, seinen Hochmut zu überwinden, eine gesunde Demut zu bekommen, aber er hat für ihn gebetet, dass er... dass sein Glaube nicht aufhöre. Und wir haben in Lukas 22 auch gelesen, und bist du einst zurückgekehrt, so stärke deine Brüder. Das ist der Hirtendienst. Also es gab eine Wiederherstellung in Phasen. Petrus ist zusammengebrochen, als er noch in dieser Nacht vor der Kreuzigung den Herrn gesehen hat, seine Augen. Das hat gereicht. Er weinte bitterlich. Aber damit war die Wiederherstellung noch nicht vollendet. Und so ist es auch ganz wichtig, wenn jemand in einer gravierenden Sache in seinem Glaubensleben zu Fall kommt, dann ist es nicht geregelt, so Herr, ich bekenne dir meine Sünde, es tut mir leid. So, jetzt sprechen wir nicht mehr darüber, ja? Das Problem gibt es, dass Leute so die Sache erledigen wollen, aber dann ist die Sache noch nicht reif. Natürlich, in dem Moment, wo jemand seine Sünde aufrichtig bekennt, ist die Vergebung da. Erst nach 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er unsere Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Aber eine Wiederherstellung umfasst noch mehr. Dass es auch innerlich muss Gott ein Werk tun. Und so braucht es auch diese spezielle Begegnung des Herrn mit Petrus, von der wir nichts wissen. Wir wissen nicht, was der Herr mit ihm gesprochen hat. Und dann braucht es auch diese Wiederherstellung im Beisein anderer, dass die auch realisieren konnten, mit dem Petrus ist was gegangen. Der stellt sich nicht mehr so über uns, wie er das früher getan hat. Das hat auch die anderen überzeugt, hat auch bei den anderen Vertrauen geweckt. Und dann sehen wir, wie ab Pfingsten Petrus ein so kraftvolles, mächtiges Zeugnis für seinen Herrn werden konnte. Und zwar so machtvoll, dass er öffentlich im Tempel in der Predigt anprangern konnte, ihr habt den Gerechten verleugnet. Schauen wir das mal an in Apostelgeschichte 3, Vers 13. Das war also kurze Zeit nach Pfingsten. Es kam zu einer riesigen Volksversammlung im Tempel zu Jerusalem. Wer liest 3, Vers 13?
Der Gott Abrahams und Isaaks und Jakobs, der Gott unserer Väter, hat seinen Knecht Jesus verherrlicht, den ihr überantwortet und verleugnet habt vor Pilatus, als er ihn loslassen wollte.
Jawohl. Da sagt er, ihr habt ihn verleugnet. Hätte sich ja jemand melden können. Du, Petrus, wie war das mit dir im Hof von Kaiaphas? Aber warum konnte er so sprechen? Weil er eine wirkliche innere Wiederherstellung erlebt hatte. Natürlich, er hat den Herrn auch verleugnet. Aber er hat Vergebung bekommen, nachdem er umgekehrt ist. Er hat wirkliche Reue auch empfunden. Er weinte sogar bitterlich. Aber vielleicht man immer noch denken können, das sind Krokodilstränen. Man sagt ja Krokodilstränen, weil wenn Krokodile Tränen haben, hat das überhaupt nichts zu tun mit ihrem Gemütszustand. Es gibt kein Tier, das weint aus Traurigkeit. Das machen nur Menschen. Das ist typisch menschlich. Also die Tränen der Traurigkeit sind sogar ein Unterscheidungsmerkmal des Menschen von den Tieren. Bei den Krokodilen hat das nur eine physiologische Bedeutung von Wasseraustausch im Körper. Also darum Krokodilstränen. Waren das Krokodilstränen bei Petrus? Nun, das alles Weitere macht das deutlich, dass es eine echte Umkehr und eine wirkliche Wiederherstellung war. Und darum kann er dann später auch genau diese Sünde, wo er selbst zwar früher drin gefallen ist, kann er anprangern bei anderen. Also die moralische Kraft ist ihm zurückgegeben worden durch seine völlige Wiederherstellung. Nun haben wir in Johannes 13 also diesen Kontrast. Judas, der eben zuvor den Obersaal verlassen hatte, und jetzt Petrus. Zwei Führer unter den Nachfolgern des Herrn. Es gab ja viele Jünger, aber 12 wurden speziell auserwählt und die sollten Führer sein. Und zwei Führer kommen zu Fall, Judas und Petrus. Wo war die nächste Begegnung, nachdem Judas eben da hinausgegangen war? Johannes 13, 30. Ging er alsbald hinaus. Als er ihn um den Bissen genommen hatte, ging er alsbald hinaus. Es war aber Nacht. Wo kam die nächste Begegnung? Ja, also beim Garten Gethsemane. Schlagen wir auf Matthäus 26. Liest du, Peter, vielleicht gerade Verse 47 bis 50? Matthäus 26.
Und während er noch redete, siehe, da kam Judas, einer der 12, und mit ihm eine große Menge mit Schwertern und Stöcken und den hohen Priestern und Ältesten des Volkes. Der ihn aber überlieferte, hatte ihnen ein Zeichen gegeben und gesagt, wen ich küssen werde, der ist es, den er greift. Und sogleich trat er zu Jesus und sprach, sei gegrüßt, Rabbi, und küsste ihn. Jesus aber sprach zu ihm, Freund, wozu bist du gekommen? Dann traten sie herzu und legten die Hände an Jesus und ergriffen ihn.
Jawohl. Also, Petrus kommt, Judas kommt, begrüßt den Herrn. Also mit einem Gruß, sei gegrüßt, Rabbi, und küsst ihn. Übrigens, ganz genau nach dem Griechischen müsste es heißen, küsste ihn sehr. Also das war nicht so ein flüchtiger Begrüßungskuss, sondern das war sehr herzlich. Und man spricht ja oft vom Judas-Kuss, aber beides ist grausam, auch der Judas-Gruß. Denn sei gegrüßt, Rabbi. Gut, im Griechischen ist es Chaire, Rabbi. freue dich, Rabbi. So hat man sich im Altgriechischen gegrüßt mit Chaire, freue dich. Aber das ist eine Übersetzung. Er hat ja zu ihm gesprochen, entweder auf Hebräisch oder Aramäisch. Hat er Hebräisch gesprochen? Das war ja üblich, dass man da zweisprachig war. Hat er Hebräisch gesprochen, hat er gesagt, Shalom, Rabbi. Hat er Aramäisch gesprochen, hat er gesagt, Shlama, Rabbi. Weiß heißt das Gleiche. Friede, Wohlfahrt, Wohlergehen. Shalom oder Shalom. Das ist so grässlich. Angesichts des Kreuzes Todes. Wohlergehen, Frieden, Rabbi. Und dann eben diesen herzlichen Kuss. Und wie reagiert der Herr? Der Herr schaut ihn an. Denn er spricht zu ihm, Freund, wozu bist du gekommen? Er sagt nicht nur, Feind, wozu bist du gekommen? Freund. Also das wäre ein paralleler Moment gewesen, wie dort im Vorhof des Hohenpriesters, wo der Herr Petrus angeschaut hatte. Aber der bricht nicht zusammen. Das ist ein ganz entscheidender Unterschied. Aber später, als dann Judas sieht, dass seine Rechnung nicht aufgeht, dass Christus tatsächlich nun nicht mehr freikommt, er hat sich wahrscheinlich die Überlegung gemacht, Jesus ist ja immer wieder davon gekommen, wenn man versucht hat, ihn irgendwie festzunehmen. Das ist ja 3 Jahre lang immer wieder geschehen und nie ist es gelungen. Und ich kann ihn doch verraten, dann bekomme ich das Geld, 30 Silberlinge, und dann kommt er wieder aus der Schlinge heraus und ist alles in Ordnung, ja? Und als er dann sieht, es kommt alles ganz anders, da kommen bei ihm Gewissensbisse. Schauen wir mal in Matthäus 27, Vers 3.
Als nun Judas, der überliefert hatte, sah, dass er verurteilt wurde, rollte es eben. Er brachte die 30 Silberlinge den Hohenpriestern und den Ältesten zurück.
Noch weiter.
Und sagte, ich habe gesündigt, denn ich habe schuldloses Blut überliefert. Sie aber sagten, was geht das uns an? Sieh du zu. Und er warf die Silberlinge in den Tempel und machte sich davon und ging hin und erhängte sich.
Ja, da gereute es ihn. Jetzt kommt auch eine Reue auf. Aber diese Reue führt ihn in den Tod. Zuerst geht er zu den Priestern. Die können mir auch keine Vergebung mitgeben, ja? Es gibt viele Menschen, die suchen bei den Priestern Vergebung, anstatt bei Gott direkt. Wenn wir unsere Sünden bekennen, das ist gemeint Gott gegenüber, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt. Er suchte bei Menschen Hilfe und kommt in die totale Verzweiflung hinein. Ein ganz entscheidender Vers in diesem Zusammenhang ist 2. Korinther 7, Vers 10. Wer liest?
Denn die Betrübnis nach Gottes Sinn bewirkt eine nie zu bereuende Buße zum Heil. Die Betrübnis der Welt aber bewirkt den Tod.
Ja, also hier wird über 2 Arten von Reue gesprochen. Eine Reue gottgemäß und eine Reue der Welt gemäß. Und das Tragische ist also, die eine Art eine nie zu bereuende Reue ist zum Heil und zur Heilung, bewirkt die andere den Tod. In dieser Gegenüberstellung zwischen Judas und Petrus sehen wir genau diese beiden Arten von Reue. Bei Petrus hat es wirklich eine Wiederherstellung gegeben und Judas endete im Tod. Es gibt auch alttestamentliche Beispiele von Menschen, die haben ihre Sünde bekannt und sind dann tragisch geendet. Trotzdem, weiß jemand gerade ein Beispiel? Saul hat auch gesagt, ich habe gesündigt, aber gleich weiter hat er gesagt, so ehre mich bei den Ältesten. In einem Atemzug, da merkt man, dass das keine Betrübnis gottgemäß war. Und schließlich ist Saul im Selbstmord, im Selbstmord hat er geendet, 1. Samuel 31. Und ein weiteres Beispiel ist... Ja, bei ihm sagt sie aber nicht, dass er bereut hat. Er sagt einfach, die Strafe ist zu groß. Aber jemand, der wirklich sagt, ich habe gesündigt, ausdrücklich. Natürlich, das sind alles auch interessante Beispiele in dem Zusammenhang, aber ausdrücklich die Reue, ich habe gesündigt, beim Pharao in Ägypten. Während den 10 Plagen kommt er zu dem Punkt, wo er sagt, ich habe gesündigt. Das war keine Buße gottgemäß. Und später hat er geendet im Roten Meer, im Schilfmeer. Also das ist schon eindrücklich. Aber wir sehen, beide sind gefallen, aber Petrus hat das Ziel erreicht. Und aus der Bibel wissen wir, Petrus war wiedergeboren, Judas nicht. In Johannes 17 sagte Herr Jesus im Blick auf Judas, lesen wir das, Johannes 17, Vers 12.
Als ich bei ihnen war, gewahrte ich sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast.
Also der Herr Jesus spricht zum Vater im Himmel, ja? Weiter.
Und ich habe sie behütet, und keiner von ihnen ist verloren, als nur der Sohn des Verderbens, damit die Schrift erfüllt werde.
Ja. Also er nennt ihn den Sohn des Verderbens. Mit einem so schlimmen Titel bezeichnet er ihn, wie nur noch der Antichrist in 2. Thessalonicher 2 bezeichnet wird. Der wird auch genannt der Mensch der Sünde, der Sohn des Verderbens. Und woraus sehen wir, dass Petrus ein echter Gläubiger war? Ja, genau. Und aber letztes Mal hatten wir das eigentlich schon etwas angeschaut. Johannes 13 bei der Fußwaschung. Der Herr Jesus erklärt Petrus, wenn ich deine Füße nicht wasche, hast du keinen Teil mit mir, hast du keine Gemeinschaft mit mir. Und dann sagt Petrus, aber dann sollte ich nicht nur die Füße waschen, sondern auch die Hände und das Haupt. Aber der Herr sagt in Vers 13, Vers 10, ja. Wer liest?
Wer gebadet ist, hat nicht nötig, sich zu waschen, ausgenommen die Füße, sondern ist ganz rein, und ihr seid rein, aber nicht alle.
Denn
er kannte den, der ihn überlieferte, darum sagte er, ihr seid nicht alle rein.
Jawohl. Wir haben ja letztes Mal dieses Baden genau angeschaut. Es geht ja hier um das Ritualbad, das man vor dem Passa nehmen musste, für den ganzen Körper. Und in Titus 3, Vers 4 haben wir letztes Mal gelesen, wie das Ritualbad ein Bild ist von dem Bad der Wiedergeburt. Ja, und so sagt der Herr, ihr seid rein, aber nicht alle, Judas nicht. Und Petrus gehört also zu diesen, die wirklich rein waren, die das Bad der Wiedergeburt schon erlebt hatten. Und ihm nun sagt der Herr Jesus, ich habe gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Da machen wir weiter nach der Pause. Jetzt machen wir 20 Minuten Pause. Vor der Pause hatten wir noch davon gesprochen, dass der Glaube von Petrus durch das Gebet des Herrn eben erhalten bleiben konnte. Petrus schreibt später in seinem ersten Brief, schlagen wir auf, 1. Petrus 1, Vers 3. Wer liest Verse 3 bis 5? 1. Petrus 1, 3.
Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergezeugt hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten, zu einem unverweslichen und unbefleckten und unverweltlichen Erbteil, welches in den Himmeln aufbewahrt ist für euch, die ihr durch Gottes Macht, durch Glauben bewahrt werdet zur Errettung, die bereit ist, in den letzten Tagen geoffenbart zu werden, worin ihr frohlocket, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es nötig ist, betrübt seid durch mancherlei Versuchungen, auf dass die Bewährung eures Glaubens viel köstlicher als die des Goldes, das vergeht, aber durch Feuer erprobt wird, erfunden werde zu Lob und Herrlichkeit und Ehre in der Offenbarung Jesu Christi, welchen ihr, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt, liebet, an welchen glaubend, obgleich ihr ihn jetzt nicht seht, ihr mit unaussprechlicher und verherrlichter Freude frohlocket, indem ihr das Ende eures Glaubens, die Errettung der Seelen, davontraget.
Ja, bis dahin. Petrus, haben wir gesehen vor der Pause, war ein Wiedergeborener. Nun spricht er hier zu Wiedergeborenen. Denn es geht ja darum, dass Gott, der Vater, uns wiedergezeugt oder wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung. Vers 3. Durch die Auferstehung Jesu Christi. Und nun erklärt Petrus, Vers 5, die ihr durch Gottes Macht, durch Glauben bewahrt werdet, zur Errettung bis in letzte Zeit. Also, er sagt, die Wiedergeborenen, die werden durch Gottes Macht, werden die bewahrt, dass sie am Schluss auch das Ziel erreichen werden. Und zwar geschieht das durch den Glauben, indem der Glaube eben in ihnen erhalten bleibt. Bewahrt durch Gottes Macht. Petrus ist gefallen. Sein Glaube, wenn der Glaube aus seiner eigenen Kraft gewesen wäre, hätte aufgehört. Aber weil er ein Wiedergeborener war, hat Gottes Macht ihn bewahrt, sodass der Glaube erhalten blieb. Dass sein Glaube nicht aufhöre. Aber als Gegensatz dazu sehen wir in Lukas 8, in dem Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld. Dort finden wir verschiedene Arten von Menschen. Wirklich echte Wiedergeborene werden dort dargestellt als Menschen, deren Herzen guter Erde gleicht. Aber dann gibt es andere Böden, Fels, Dornen, der Weg. Und nun, was lesen wir in Verbindung mit dem Felsen? Lukas 8, Vers 13. Da, wo der Samen des Sämanns auf den Felsen fällt.
Die aber auf den Felsen sind, die, welche das Wort, wenn sie es hören, mit Freuden aufnehmen. Aber sie haben keine Wurzel. Sie glauben nur eine Zeit lang. Und zur Zeit der Anfechtung fallen sie ab.
Ja. Die glauben, aber man kann nicht sagen, es sind Wiedergeborene. Denn es ist nicht diese gute Erde, von der dann ab Vers 15 gesprochen wird. Sie nehmen das Wort mit Freuden auf, aber es hat keine Wurzel. Sie glauben für eine Zeit und dann in der Zeit der Prüfung fallen sie ab. Und das hilft vielleicht in der ganzen Frage, kann ein Gläubiger verloren gehen? Die können wir beantworten, ja, ein Gläubiger kann verloren gehen. Aber die Frage ist falsch gestellt. Man müsste fragen, kann ein Wiedergeborener verloren gehen? Da müsste man sagen, nein. Und zwar, weil er durch Gottes Macht bewahrt bleibt, durch Glauben bis zur letzten Zeit. Und da sehen wir auch einen ganz deutlichen Kontrast in Petrus und Judas. Judas hat das Ziel nicht erreicht. Er war der Sohn des Verderbens, ja?
Wenn aber der Nährboden anders ist, dann kann es sein, dass die eine Pflanze dort gedeiht und die andere nicht. Es kann eigentlich sein, dass wenn ein Wiedergeborener dann die falsche Nahrung bekommt, das doch abfällt, oder?
Ja, es kann nicht sein, dass er auf Abwege kommt, aber Gottes Gnade wird ihn durch Nöte hindurch wieder zurückholen. Also da kommen dann eben Gottes Erziehungswege zum Zug. Aber und wie das in diesem Gleichnis einfach grundsätzlich gezeigt, diese verschiedenen Böden. Und dann wird eben gezeigt, dass es möglich ist, eben, dass man ein steiniges Herz hat. Es scheint, man nimmt das Wort eben echt auf, mit Freuden. Aber plötzlich fragt man sich, wo ist der Glaube geblieben? Und Jahre, vielleicht Jahrzehnte, man sieht keine Lebenszeichen. Und das gibt dann eine Antwort, aha, es gibt diese Möglichkeit. Und nun ist es ja eigentlich ganz dramatisch. Die anderen Jünger waren ja alle überzeugt, dass Judas ein Echter ist. Die haben sich ja nicht gefragt, die haben nicht mal realisiert, dass er ein Dieb war. Und nun kommen zwei Führer zu Fall. Das war eine unglaubliche Krisenzeit. Die Jünger hatten ja nicht damit gerechnet, der Herr würde sterben. Sondern ihr Wunsch war immer, er wird nun der König sein und wird sich als König offenbaren. Der Herr hat zwar über sein Sterben gesprochen, aber ihre Herzen waren insofern verhärtet, obwohl sie echte Gläubige waren. Und haben das einfach nicht gesehen. Und dann kommt die ganze Passion. Das hat eben den Glauben aller völlig durchgeschüttelt. Der Satan hat euer begehrt, euch zu sichten wie den Weizen. Alle wurden durchgeschüttelt, aber eben, es kommt, das ist so konzentriert, der Herr selber wird gekreuzigt und zwei aus den Zwölfen kommen zu Fall, Judas und Petrus. Also man könnte sagen, das war eine Situation, menschlich gesprochen hätte man als Einzelner da durchdrehen können. Und genau in dieser Situation sagt der Herr in Johannes 14,1, Judas ist hinausgegangen, Petrus wird sein Fall angekündigt. Dreimal wirst du mich verleugnen und dann sagt der Herr,
euer Herz werde nicht gestürzt. Ihr glaubt an Gott, glaubt auch an mich.
Jawohl. Also das war eine Vorbereitung im Blick auf jetzt die nächsten Stunden, die zur größten Krise führen sollten. Und der Herr sagt, euer Herz werde nicht bestürzt. Das ist etwas Wichtiges auch heute. Auch heute kommt das vor und kann es geschehen, dass solche, die man als Führer gesehen hat und geschätzt hat, dass die zu Fall kommen. Und das ist eine Krisenzeit, wo eben auch andere Gläubigen dadurch eben zu Fall kommen könnten. Dass ihr Glaube zerstört werden könnte, geschädigt werden könnte. Aber der Herr hat uns damit ein Beispiel gegeben. Ja?
Wie kann ich ihn zum Beispiel erkennen, ob ich selbst jetzt eine Gläubige oder eine Wiedergeborene bin?
Also es gibt, ja, eine sehr gute Frage. Es gibt verschiedene...
Ich habe zwar das Lippenbekenntnis, ja, aber bin ich es dann denn wirklich?
Jawohl. Ja, gehen wir darauf ein und kommen wir dann auf das andere Thema nochmals zurück. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man erkennen kann, dass das neue Leben in einem vorhanden ist. Ein erster Punkt, 1. Johannes 5, Vers 13. Jawohl, also hier ist es ja interessant, dass gesprochen wird, dass ihr wisst, dies habe ich euch geschrieben, auf dass ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt. Also sieht man schon prinzipiell, es ist möglich zu wissen, ob man ewiges Leben hat. Weil es gibt Menschen, die sagen, nein, das wäre Hochmut, wenn ich sagen würde, ich habe ewiges Leben. Ich habe die Gewissheit, ja, das sehen wir dann vielleicht mal. Aber der Apostel Johannes sagt, ich habe diesen Brief geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes. Also, ein Kennzeichen eines wahren Gläubigen ist, dass er glaubt an Jesus Christus, den Sohn Gottes, und eben glaubt, dass der Sohn Gottes für ihn ganz persönlich am Kreuz gestorben ist. Also wer sagen kann, ich habe meine persönliche Schuld, Jesus Christus, bekannt, sie bereut und ihn um Vergebung gebetet und als meinen Erretter angenommen, das ist mal die Basis. Also wenn das nicht vorhanden ist, dann kann man nicht von einem echten Glauben sprechen. Und das ist alles gefasst darin, in die ihr glaubet an den Namen des Sohnes Gottes. Und nun gibt es aber noch weitere Kennzeichen. Im 1. Johannesbrief, weil der Brief ja da, gerade dafür geschrieben ist, wird weiter erklärt, 1. Johannes 4, Vers 6. Wer liest?
Wir sind von Gott und wer Gott erkennt, der hört uns. Wer nicht von Gott ist, der hört uns nicht. Daran erkennen wir den Geist der Wahrheit und den Geist des Irrtums.
Im Zusammenhang geht es um Irrlehrer und falsche Propheten. Und Johannes sagt nun, wir die Apostel, sind aus Gott. Und wer Gott kennt, das ist nur ein richtiger Gläubiger, hört uns. Wer nicht aus Gott ist, hört uns nicht. Also wenn jemand wiedergeboren ist, dann bekommt die Bibel für ihn völlige Autorität. Und er ist bereit, auf das Bibelwort zu hören und auch gehorsam zu sein dem, was die Bibel sagt. Aber wenn jemand sagt, ja, ich glaube an Jesus Christus, aber ja gut, die Bibel, das ist vielleicht so für die Leute damals, oder das hat keine Autorität in unserer Zeit, merkt man, das ist keine Wiedergeburt. Also der wahre Gläubige hört auf das Wort der Apostel im Neuen Testament. Dann ein drittes Kennzeichen, 1. Johannes 5, Vers 1.
Jeder, der glaubt, dass Jesus der Christus ist, ist aus Gott geboren. Und wer den liebt, der ihn geboren hat, der liebt auch den, der aus ihm geboren ist.
Ja, also ein weiteres Kennzeichen ist, wenn man neues Leben hat, dann zeigt sich das so, dass man die liebt, die auch neues Leben haben. Das ist ganz etwas Wunderbares. Wie es einfach natürlich funktioniert, wenn jemand zum Glauben kommt, sich wirklich bekehrt von Herzen, er beginnt plötzlich, die Menschen, die auch bekehrt sind, auf eine besondere Weise zu lieben. Und das drückt sich dann auch aus, dass ein Wiedergeborener sucht Gemeinschaft mit echten Christen. Fühlt sich dort wohl, wo echte Christen sind. Und er sucht auch die Gemeinschaft der Christen im Gottesdienst, aber nicht nur dort, auch im privaten Umgang. Das drückt sich eben aus, jeder, der den liebt, welcher geboren hat, das ist Gott, liebt auch den, der aus ihm geboren ist. Das wären mal drei Kennzeichen, also der Glaube an den Namen des Sohnes Gottes, an den Jesusnamen, das heißt Jesus rettet, Gott rettet, ja, der Herr rettet. Und weiter dann der Gehorsam gegenüber Gottes Wort und drittens die Liebe zu den Erlösten. Nachdem Saulus sich bekehrt hatte, waren sich ja manche nicht so sicher, ob das echt ist. Und Gott gibt dort in Apostelgeschichte 9 wichtige Hinweise, woran man die Bekehrung erkennen konnte. Also die Bekehrungsgeschichte von Saulus ist in Apostelgeschichte 9 beschrieben. Wer liest Vers 11?
Der Herr aber sprach zu ihm.
Also der Herr spricht zu Ananias, der Zweifel hatte, ob Saulus wirklich bekehrt ist. Und nun?
Steh auf und geh in die Straße, welche die Gerade genannt wird, und frage im Haus des Judas nach einem mit Namen Saulus von Tarsus. Denn siehe, er betet.
Ja, siehe, er betet. Hatte Zweifel, ist das ein echter Gläubiger? Ein echter Gläubiger betet. Also die Gebetsbeziehung zu Gott ist für ihn etwas Wertvolles, Wichtiges. Ja? Da ist eine lebendige Gebetsbeziehung zum Herrn vorhanden. Dann haben wir also ein viertes Zeichen. Und noch ein fünftes im gleichen Kapitel, Vers 20.
Und alsbald predigte er in den Synagogen von Jesus, dass dieser Gottes Sohn sei.
Ja, also er hat sich bekehrt, er hat eine ganz neue Gebetsbeziehung bekommen und es wird ihm zum Anliegen, die frohe Botschaft auch anderen zu erzählen. Also er empfindet das Bedürfnis, die Notwendigkeit, dass das, was er nun erfasst hat, dass das auch andere erfassen können. Also ein Wiedergeborener hat den Wunsch, und er sieht auch die Notwendigkeit ein, das Evangelium auch anderen weiterzusagen. Das ist auch eine Auswirkung des neuen Lebens. Und noch etwas Sechstes, Vers 22.
Saulus aber gewann immer mehr an Kraft und trieb die Juden in die Enge, die in Damaskus wohnten.
Jawohl.
Und bewies, dass Jesus der Christus ist.
Saulus aber erstarkte umso mehr. Das heißt, im Leben von Saulus merkt man eine Glaubensentwicklung. Und das ist nun auch wieder etwas völlig Normales. Ein Baby, das geboren wird, entwickelt sich. Ja? Ein Baby, das nicht wächst, da ist etwas fundamental falsch. Also auch der Gläubige wird wiedergeboren, oder der Mensch wird als Gläubiger wiedergeboren und dann wächst er. Man sieht Entwicklung. Es bleibt nicht einfach stehen, sondern da ist ein Vorwärtskommen im Glauben, in der Erkenntnis des Herrn, in der Nachfolge, in der Heiligung. Also man hat das Bedürfnis, auch Dinge, die man früher noch nicht erkannt hat als falsch, dass man die Dinge ordnet. Sobald man durch die Bibel erkennt, da ist etwas nicht in Ordnung in meinem Leben, so ist ein Glaubenswachstum möglich und ein Erstarken im Glauben, das ist auch ein Kennzeichen des neuen Lebens. So hätten wir also schon mal 6 Punkte, aber es gibt noch mehr. Aber diese 6 könnten vielleicht schon mal eine Hilfe sein, um da Klarheit zu bekommen.
Ein schöner Beweis finde ich auch im 2. Timotheusbrief, Kapitel 2.
Gibst du noch ein 7. Beispiel? Gut.
Ja, da gibt es noch mehr. Ja,
wie gesagt, aber es gibt mehr als 7.
Noch mehr, aber ich denke auch, da wird
die 2. Timotheus 2, sagst du?
2, ja. Vers 19. Doch der feste Grund Gottes steht und hat diese Siegel. Der Herr kennt, die sein sind. Das ist die eine Seite. Zweitens, und jeder, der den Namen des Herrn anruft, stehe ab von aller Ungerechtigkeit.
Ja.
Also auch ein ganz wichtiger Punkt. Steht jemand ab von der Ungerechtigkeit oder lebt er darin?
Ganz genau. Und das ist ein ganz aktuelles Wort heute, wo man immer mehr merkt, wie sich das verbreitet unter evangelikalen Gemeinden. Dass Leute sagen, ich bin bekehrt, ich bin gläubig und ich kann in allen möglichen Sünden weiterleben. Und man sagt, ja, halt, wo ist da Wiedergeburt? Gerade vor kurzem hat mir jemand das Problem gesagt, in einer Kirche, in einer evangelikalen Kirche in der französischen Schweiz, wir haben das Problem, es gibt immer mehr junge Leute, die leben zusammen, unverheiratet. Ja, und die sagen, natürlich ist es falsch und wir lehren auch, es ist falsch, aber was sollen wir machen? Ja klar, und nicht nur das. Das kann man ja nicht akzeptieren, dass solche Leute je am Abendmahl teilnehmen könnten in einer Gemeinde. Aber diese Problematik kommt mehr und mehr, und da muss man sagen, da ist doch keiner wiedergeboren, der in der Sünde lebt. Da zeigt sich eben, der Herr kennt die Sein sind, und jeder, der den Namen des Herrn nennt, stehe ab von der Ungerechtigkeit. Also neues Leben zeigt sich gerade, dass man sich von solchen Sünden auch ganz bewusst abkehrt und das radikal verurteilt. Sonst kann man nicht von Wiedergeburt sprechen. Ja, gut, also
Roger, du wolltest noch etwas zu den Tränen sagen von Petrus. Er weinte bitterlich. Und dann haben wir noch diesen Esau.
Ja, das ist in Hebräer 12.
12, Vers, ja, Vers 17, 17.
Da sehen wir auch einen Gegensatz zwischen Reue gottgemäß und Reue der Welt gemäß. Liest du Hebräer 12, Vers 16, ja.
Ja, dass nicht jemand ein Hurer sei oder ein Ungöttlicher wie Esau, der für eine Speise sein Erstgeburtsrecht verkaufte, denn ihr wisst, dass er auch nachher, als er den Segen ererben wollte, verworfen wurde. Denn er fand keinen Raum für die Buße, obgleich er ihn mit Tränen eifrig suchte.
Jawohl. Also, Esau hat später eben auch bereut, dass er da sein Erstgeburtsrecht so schnell verkauft hat für ein Essen. Hat geweint, aber er fand keinen Raum für die Buße. Es war keine wirkliche, gottgemäße Umkehr. Und wenn es heißt, obgleich er ihn sehr mit Tränen suchte, bezieht sich das übrigens nicht auf die Buße, den Raum für die Buße, sondern es bezieht sich zurück auf den Segen. Also als er den Segen ererben wollte, verworfen wurde, obgleich er ihn, den Segen, sehr mit Tränen suchte. Also das war Trauer wegen den Folgen der Sünden, aber nicht Trauer wegen der Sünde. Das ist ein Unterschied. Man kann traurig sein, wenn man sieht, was man durch die Sünde alles angerichtet hat. Ja, aber Gott erwartet Reue über die Sünde an sich. Dann ist es gottgemäße Reue. Ja, gehen wir zurück zu Johannes.
Ich habe noch eine Frage.
Ja, bitte.
Hat Jesus nicht gesagt, dass die Sünde des Judas nicht vergeben werden konnte? Oder kann in einem ganz bestimmten Zusammenhang?
Nein, das wird so nicht gesagt. Das mit der unvergehbaren Sünde steht in Verbindung mit der Lästerung des Geistes, das in Matthäus 12 erwähnt wird. Und dort geht es darum, dass der Herr Jesus ganz bewusst von Pharisäern abgelehnt wurde als Messias. Sie haben ganz bewusst ihn als sein Werk als Teufelswerk bezeichnet, obwohl er dort in Matthäus 12 einen stummen Besessenen geheilt hatte. Und das Volk sagt, dieser ist doch nicht der Sohn Davids, der Messias. Ich muss erklären, der Hintergrund ist der, im Judentum hat man versucht, Exorzismus zu praktizieren. Man hat gelehrt, im Talmud findet man das beschrieben, man muss den Namen des Dämons erfragen und dann kann man ihn gebieten und ihn austreiben. Aber dann war das Problem, ja, was ist, wenn ein Besessener stumm ist? Dann war klar, ein solcher kann man nicht heilen. Und unlösbare Probleme, die kann nur der Messias einmal lösen. Und nun heißt es in Matthäus 12 ausgerechnet, der Herr Jesus hat einen stummen Besessenen gehalten, den Dämon ausgetrieben. Und darum reagiert das Volk so, dieser ist doch nicht der Sohn Davids. Und die Pharisäer sagen, nein, er treibt ihn aus durch Beelzebub, den Obersten der Dämonen. Und der Herr Jesus sagt dann, jede Sünde kann vergeben werden, außer die Lästerung des Geistes. Das bedeutet ein ganz bewusstes, endgültiges Ablehnen des Erlösers. Und weil die Ablehnung eben eine endgültige und vollbewusste ist, gibt es dann auch keine Wiederherstellung. Das ist also auf der gleichen Linie wie Hebräer 6 und Hebräer 10, wo es auch um ganz bewusste Verwerfung Christi geht. Weil sie definitiv ist, gibt es auch keine Umkehr mehr. Aber bei Judas ist es also nicht so. Und wir haben ja letztes Mal das auch noch angeschaut. In dem Moment, als Judas diesen Bissen genommen hatte von der Vorspeise, fuhr der Satan in ihn. Also er wurde von dort an besessen. Aber auch das wäre noch nicht die Auswegslosigkeit gewesen, denn selbst Besessene könnten noch gerettet werden. Aber Judas hat auch nachher eben, als der Herr ihm sagt, Freund, wozu bist du gekommen? Das war nochmals eine Chance. Und die hat er auch nicht wahrgenommen. Ja?
Ja, eine zweite Frage. Sie sagten vorhin, im Rahmen der Fußwaschung, Petrus und die Jünger wären schon wiedergeboren gewesen.
Ja, genau.
Ich bringe die Wiedergeburt nach meinem bisherigen Wissen nur mit Pfingsten in Zusammenhang, also nach seiner...
Ja, ich verstehe. Wobei man sagen muss, an Pfingsten, das Neue ist, dass der Heilige Geist kommt, um in den Gläubigen zu wohnen. Das war neu. Im Alten Testament ist der Heilige Geist zeitweise auf bestimmte Gläubige gekommen, auch in ihnen gewohnt, aber nur zeitweise. Und wir sehen, wie der Heilige Geist auch wieder weggehen konnte. Aber mit Pfingsten kommt etwas Neues. Der Heilige Geist kommt, um in den Gläubigen zu wohnen. Aber der Empfang des Heiligen Geistes ist grundsätzlich nicht dasselbe wie der Empfang des neuen Lebens. Also Wiedergeburt bedeutet Leben haben aus Gott. Und dieses Leben ist der Sohn Gottes selbst. In Johannes 14, wo wir dann noch hinwollen, Vers 6 lesen wir ja. Wer liest nochmals?
Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich.
Also der Herr Jesus sagt, ich bin das Leben. Er ist das Leben in Person. Und wenn wir gelesen haben vorhin in 1. Johannes 5, Vers 13, dies habe ich euch geschrieben, auf dass ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt. Das bedeutet, den Sohn Gottes als das Leben aus Gott zu besitzen. Und das sind eigentlich zwei Gaben Gottes. Einerseits eben, dass man das Leben aus Gott bekommt, das ist die Wiedergeburt. Und was ab Pfingsten geschehen ist, der Empfang des Heiligen Geistes. Aber das gehört natürlich sehr eng zusammen. Aber man kann sagen, der Heilige Geist ist es, der im Gläubigen wirkt, dass sich das neue Leben voll, kraftvoll entfalten kann. Aber biblisch muss man diese beiden Dinge unterscheiden, obwohl sie zusammengehören. Und alttestamentlich kann man sagen, war eben das Thema der Wiedergeburt auch bekannt. Und so hat der Herr Jesus ja mit Nikodemus, das war ja noch Jahre vor, 3 Jahre vor Pfingsten, hat er da in dieser Nacht über die Wiedergeburt gesprochen. Und er sagt ihm, du bist der Lehrer Israels und weißt dieses nicht. Er hat also erwartet, dass er eigentlich über das Thema der Wiedergeburt Bescheid wüsste. Gerade auch, besonders aufgrund von Hesekiel 36, wo ja dieses Thema schon alttestamentlich erläutert wird. Und so kann man sagen, also wenn Menschen auch schon im Alten Testament zur Bekehrung kamen, bekamen sie Leben aus Gott. Und darum, das war ja auch die Kraft, dass ein David eben als Gläubiger leben konnte. Und ein Mose und ein Josef, das neue Leben. Aber was sie nicht hatten, war die Gabe des Heiligen Geistes, wie wir das haben, ab Pfingsten. Aber eben das Leben der Gläubigen und die Fähigkeit, gottgemäß zu leben, hätten sie gar nicht gehabt, wenn sie nicht eben dieses Leben bereits alttestamentlich gehabt hätten.
Ja? Noch eine Frage. Petrus war also nicht versiegelt nach Johannes 13 bei der Fußwaschung.
Nein, eben den Heiligen Geist haben sie erst empfangen ab Apostelgeschichte 2. Aber eben sie waren rein, eben im Sinn der Waschung, der Wiedergeburt. Ja.
Ja? Eins zu sagen, um der möglichen Verwirrungen möglicherweise zuvorzukommen. Diese Unterscheidung, Wiedergeburt und Empfang des Heiligen Geistes, die ist ja nur da unterschieden, wo der Heilige Geist noch nicht auf die Erde gekommen ist, also vor Apostelgeschichte 2.
Sehr gut, das ist ganz wichtig, ja.
Und alle, die also sich bekehren, bekehrt haben nach Pfingsten oder sich noch bekehren werden, für die fallen die beiden Ereignisse natürlich zusammen.
Sehr gut, danke. Das ist ganz wichtig, also wenn ich das so unterschieden habe, darf das ja keinen Vorschub leisten, als würde ich sagen, man kann sich bekehren, wird wiedergeboren und hat den Heiligen Geist nicht. Ja? Es ist natürlich so, dass nach Epheser 1, Vers 13 der Empfang des Heiligen Geistes zusammenfällt mit dem Glauben an das Evangelium. Und das führt ja auch zur Wiedergeburt. Also Epheser 1, Vers 13. Und so gibt es nicht zwei Klassen von Gläubigen, ja? Wiedergeborene und solche, die noch zusätzlich die Erfahrung des Empfangs des Heiligen Geistes gemacht hätten. Nein, das fällt in der echten Bekehrung zusammen. Epheser 1, Vers 13. Wer liest?
Nachdem ihr gehört habt, das Wort der Wahrheit, das Evangelium eures Heils, wendet ihr auf, nachdem ihr geglaubt habt, versiegelt worden seid mit dem Heiligen Geist und der Verheißung,
ja,
welche das Unterpfand unseres Erbes ist, zur Erlösung des erworbenen Besitzes und Preise seiner Herrlichkeit.
Und Johannes 3, Vers 16 sagt, auf dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Ja, das ergänzt sich. Also mit dem Glauben ans Evangelium hat man ewiges Leben und mit dem Glauben ans Evangelium wird man versiegelt mit dem Heiligen Geist. Aber sachlich sind die zwei Werke Gottes an einem Menschen zu unterscheiden.
In Apostelgeschichte 19, Roger, kann man das ja sehen, in Ephesus.
Ja, dort ist es ja so, da geht es ja um Johannes Jünger. Jünger des Täufers Johannes. Und die waren zwar gläubig, aber eigentlich auf der Basis des alttestamentlichen Glaubens. Die wussten noch nichts von Pfingsten. Und dann musste ihnen quasi das wirklich Neutestamentliche musste ihnen erklärt werden. Und dann empfangen sie den Heiligen Geist. Also sie, die machen dort die Erfahrung gewissermaßen von diesem Übergang vom Alten Testament zum Neuen Testament. Aber das kann man natürlich nicht jetzt einfach übertragen auf unsere Situation heute, ja?
Nee, ich meinte der Übergang.
Ja, aber der Übergang wird dort deutlich. Das sind echte Gläubige, aber sie wussten eigentlich nur so viel, wie man als frommer Jude wissen konnte, als Johannes der Täufer auftrat. Ja, gut. Noch etwas haben wir in Johannes 13 ausgelassen. Nämlich das neue Gebot. Johannes 13, 34. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebet, auf das gleich wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Man kann sich fragen, warum ein neues Gebot? Die Liebe findet man ja auch im Alten Testament schon. Und der Herr hat darüber auch, über Liebe auch gesprochen vorher, in den 3 Jahren seines öffentlichen Dienstes. Aber hier das neue Gebot steht in Verbindung mit dem Vergleich, auf das gleich wie ich euch geliebt habe. Der Herr war bereit, alles zu geben. Und da schließt sich gewissermaßen der Kreis mit dem Anfang des Kapitels. Johannes 13, 1, wer liest?
Vor dem Passafest aber erkannte Jesus, dass seine Stunde gekommen war, dass er aus dieser Welt ginge zum Vater. Und wie er die Seinen geliebt hatte, die in der Welt waren, so liebte er sie bis ans Ende.
Ja, also die Liebe des Herrn ist wirklich bis zum Letzten gegangen, bis ans Ende, bis in den Tod. Telos, Ende, kann auch bedeuten Tod. Ja. Und der Herr gibt nun ein neues Gebot, das nicht einfach nur die Liebe gebietet als solches. Feindesliebe findet man auch in den Sprüchen schon von Salomo. Aber es geht hier um Liebe, die verglichen wird als Maßstab mit der Liebe des Herrn, die in den Tod gegangen ist. Und darum ist es ein neues Gebot seit dem Tod des Herrn. Da werden wir natürlich stumm, aber das ist der Maßstab, den der Herr seinen Nachfolgern hier weitergibt. Seine Liebe, die alles geben wollte, ist der Maßstab für die Liebe der Erlösten untereinander. Und wie wir gelesen haben in 1. Johannes 5, Vers 1, gerade eben diese Liebe zu den Wiedergeborenen Das ist eben eines dieser ganz entscheidenden Kennzeichen des neuen Lebens, dass jemand wiedergeboren ist. Und das soll auch ein ganz spezielles Erkennungszeichen sein für die Welt, um die wahren Jünger zu erkennen. Es heißt nämlich ganz wörtlich, daran werden alle erkennen, dass ihr mir Jünger seid. Meistens ist es übersetzt, dass ihr meine Jünger seid, aber wörtlich, dass ihr mir Jünger seid. Das heißt also, dass ihr Jünger seid, die ich, euer Herr, wirklich anerkennen kann. Ja, an sich sind wir am Ende unserer Zeit. Gibt es vielleicht noch eine wichtige Frage zum Schluss? Dann fahren wir nächsten Monat weiter mit Kapitel 14. Aber wir haben wenigstens schon gesehen, wie der Übergang ist also ganz direkt. Der Herr beginnt dann 14 mit der Ermutigung, euer Herz wird nicht bestürzt. Das hängt eben zusammen mit dem Fall dieser Führer. Und was uns da so noch bleiben soll, ganz wichtig, wenn das in der heutigen Zeit geschieht, dass Menschen, die man vielleicht sogar bewundert hat, zu Fall kommen, dann darf unser Glaube niemals Schaden leiden. Weil unser Glaube darf nicht auf irgendwelchen Menschen gegründet sein, wie vorbildlich sie auch sein könnten, sondern unser Glaube muss allein auf dem Felsen Christus gegründet sein. Und dann wird unser Glaube auch nicht zerstört, wenn solche Führer zu Fall kommen. Wollen wir noch beten zum Schluss?